Ihr kennt sicher alle die Geschichte aus der Bibel, wo ein Sünder und ein Pharisäer zusammen in der Kirche sind und der Sünder sagt, Gott sei mir gnädig, und der Pharisäer betet und sagt, ich bin dir so dankbar, dass ich nicht bin wie der, und ich bin dir so dankbar, dass ich kein Sünder bin. Und vor kurzem ist Frank Bigler sein Auto ausgestiegen, sein Opel, und ich habe betet, ich danke dir, Herr, dass ich kein Opel fahre. Und jetzt mittlerweile hat das Schicksal voll zugeschlagen. Unser VW Passat, der 260'000 Kilometer mittlerweile auf dem Buckel hat, ist abgelegen. Und wir müssen ein neues Auto kaufen. Und kannst du vielleicht das PowerPoint drauf tun, Josia? Und wir haben uns umgeschaut, so wie man das macht natürlich, nach einem neuen Auto, habe mich auf x Internetseiten einschlägige Angebote angeschaut und habe tatsächlich das Traumauto gefunden. Ich habe gesagt, was ich gerne will. Claudi hat gesagt, was drin liegt. Und nach dem Auto habe ich mich dann umgeschaut und da habe ich den gefunden. Und das hat wirklich alles drin gehabt, das Auto, was man sich nur wünschen kann. Top Angebot, fast kein Kilometer, neuwertig, ein Preis, wo mir den Atem fast nicht stocken lässt, fast 13'000 Franken billiger als im Katalog. Und eben, der hat Abkürzungen drin gehabt, also alles serienmässig drin. ABS, ACC, ASC, ABD, ESP, FZV, DTI. Lauter Abkürzungen. Mir ist ganz schwummelig geworden. Integrierte Mikrowelle im Handschuhfach und der Whirlpool im Kofferraum. Ist alles dabei gewesen. Ich habe mich mega gefreut. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich fast instinktiv so über den Bildschirm gebeugt und so rumgeschaut in der Hoffnung. Hoffentlich sieht das niemand anders, außer dich. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und gedacht, so, jetzt hat der Rohner mal Glück gehabt und mal etwas gefunden, bevor es alle anderen gefunden haben. Und die Liste geht noch weiter. Die ist seitenweise, habe ich mich da durchgescrollt durch die Liste. Und plötzlich sehe ich, zu unterstunden, sehe ich auf dem Bildschirm so einen schwarzen Schlieren. Und ich denke noch, was ist das auf meinem Bildschirm? Ist mein Bildschirm nicht in Ordnung? Und gehe so mit dem Daumen hin. Da hat probiert zu putzen, bis ich merke, da ist etwas klein gedruckt. Oh, und euch ahnt es schon, klein gedruckt. Ich habe den da vergrößert und da steht doch tatsächlich, die tatsächliche Ausstattung kann von der obigen Liste abweichen. Und meine Freude war natürlich im Eimer gewesen. Und ich bin dann einen Kollegen gefragt, der Garagist ist, das Rolli, Stockerrolli, und er gesagt, sag Rolli, wie ist das hier mit dem, was da steht? Und dann sagt Rolli mir, weißt du, das ist ein riesen Beschiss, was da abläuft, oder? Da wird dir ein Auto versprochen in der schönsten Ausstattung und nachher kriegst du irgendein Auto. Zu dem Preis, der dann natürlich da steht und die Hälfte ist nicht drin. Und spontan, als ich das gesehen habe, wo mir das Rolli dann da gesagt hat, habe ich gedacht, genau so muss es den Christen in der Gemeinde in Galatien gegangen sein. Dann ist etwas verkauft worden als wunderschön. Der Paulus hat ihnen das Evangelium, so sagt er es im Brief, in den schönsten Farben vor Augen gestellt. Und geht nachher weiter. Und die Menschen nehmen Jesus an, kommen zum Glauben nach Christus. Und unmittelbar nachdem der Paulus weg ist, kommen andere zu ihnen und sagen, das ist gut mit Jesus, wir freuen uns, dass ihr Jesus angenommen habt. Super, aber haben das Kleindruck auch gelesen? Und die Galater sagen, was für Kleindruck es? Und die Judaisten, so sagt man den Leuten, die nach dem Paulus gekommen sind, sagen, ja, da mit dem Gesetz. Es gibt keine Rechtfertigung allein aus Glauben. Ihr müsst das Gesetz halten und ihr müsst euch auch beschneiden lassen, nach jüdischem Ritus. Und wo der Paulus da gehört, sagt er den Galaterchristen etwas gleich, was Rolli mir gesagt hat, nämlich, Kollegen, das ist ein riesen Beschiss. Lasst euch nicht auf das ein. Lasst euch nicht auf das ein. Bei Jesus gibt es keinen Kleindruck. Bei Jesus gibt es keinen Betrug. Und er sagt, ihr seid wirklich zur Freiheit berufen. Steht in dieser Freiheit, lasst euch nicht wieder durch ein Joch von der Sklaverei belasten, oder er sagt, lasst euch nicht auf den Deal ein mit dem Kleingedruckten. Das ist ein Beschiss, was hier mit euch gemacht wird. Und wir wollen heute einen Schritt weitergehen in dieser Serie. Wir beschäftigen uns mit dieser Worte heute Morgen im Galaterbrief, und ich glaube, es ist die wichtigste überhaupt. Das ist die Worte, die eigentlich all die Teile, die wir bis jetzt schon gesehen haben, wie zusammenheben. Und das ist die Idee von Beziehung. Beziehung. Und wenn ihr diesen Teil auslöhnt von heute Morgen, dann verliert ihr auch alles andere, was wir bis jetzt angeschaut haben. Dann fällt das Puzzle auseinander, weil Beziehung, das ist der Rahmen, wo das Ganze, was Paulus sagt, drin eingebettet ist. Gott will echte, intime und nahe Beziehung mit dir. Gott hat nie vorgehabt, deine Religion zu werden. Gott will nicht deine Religion sein. Gott will etwas anderes. Er will Beziehung. Und weil Gott Beziehung will, gibt er auch alles dafür, für die Beziehung. Das Wort, das der Paulus für das ganze Konzept von Beziehung sucht, und der Paulus musste ein Wort erfinden für das, weil das hat es bis dahin noch nicht gegeben. Das Wort, das er erfindet, die Terminologie, ist das Wort Sohnschaft oder Söhne. Und jetzt für die Frauen unter uns, ich will auch nicht vor den Kopf stoßen. Wenn der Paulus von Sohnschaft redet, meint er natürlich Männer und Frauen. Im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 26 sagt er auch, ihr seid alle Söhne. Ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Und falls ihr immer noch findet, das ist ein bisschen komisch, dass ihr als Söhne bezeichnet werdet, denkt daran, liebe Frauen, wir Männer werden in der Bibel als die Braut Christi bezeichnet. Also von dort her. Also an Paulus geht es da bei dem Begriff Söhne, da geht es nicht um eine Geschlechterrolle, sondern es geht um Beziehung, es geht um Kindschaft. Und das ist eines von diesen Geheimnissen vom Glauben, wo alles verändert, wo wirklich alles verändert. Wenn man das verstanden hat, wenn du das verstanden hast, Gott will Kind und nicht Religion, dann verändert das alles. In Galater 4 sagt Paulus nämlich Folgendes. Da ist der Text, den wir heute anschauen. Er sagt, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Eine ganz menschliche Entwicklung hat der Sohn durchgemacht. Ist unter das gleiche Gesetz geboren worden wie wir auch. Mit dem Ziel, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen sollten, damit wir Söhne sollen werden. Und jetzt, weil das so ist, sagt der Paulus, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Und schaut, das ist kraftvoll, das ist mächtig an dem Vers. Gott ist der, der alles dafür tut, dass die Beziehung mit ihm und zu ihm möglich wird. Weil der Paulus sagt, Gott sandte seinen Sohn. Und das ist ganz ein bemerkenswerter Gedanke. Gott schickt seinen Sohn, weil er will Söhne gewinnen. Gott schickt seinen Sohn zum Söhn überkommen. Und auch da wieder, das unterscheidet den christlichen Glauben von Religion. Anderswo werden Engel gesendet, zum Beispiel bei den Mormonen. Oder es wird ein Prophet gesendet, zum Beispiel im Islam. Oder es wird ein weiser Lehrer gesendet, zum Beispiel im Buddhismus, der Siddhartha Gautama, der Buddha. Oder es werden irgendwelche Energien gesendet in der Esoterik. Aber das, was Gott sendet, ist anders. Und da, was eine Gottheit sendet, ist immer ein Ausdruck von dem, was die Gottheit von dir will. Ein Gott, der dir einen Engel schickt, will deine Aufmerksamkeit. Ein Gott, der dir einen Prophet schickt, will deinen Gehorsam. Ein Gott, der dir einen weisen Lehrer schickt, der will deine Erleuchtung. Eine Gottheit, die Energie schickt, will, dass du zu einem bestimmten Lifestyle ja sagst, wo du dich selber entleerst und die Energie dann quasi in dich hineinkommt. Aber die Frage ist, was will ein Gott, der dir seinen Sohn schickt? Ein Gott, der dir seinen Sohn schickt, will dein Vertrauen. Weil glaubt mir, meine Söhne und meine Tochter schicke ich nicht einfach irgendwo hin. Ein Gott, der dir deinen Sohn schickt, will dein Vertrauen. Und da ist es, was der christliche Glaube im tiefsten, innersten ist. Vertrauen. Beziehung. Und der Paulus sagt in dem Text, Gott gibt seinen Sohn, um uns zu Söhnen zu machen, dass wir ihm so nahe sein können, wie es Christus von Ewigkeit her war. Und das ist wahnsinnig. Das ist ein unglaublicher Gedanke. Eigentlich müsst ihr alle von den Stühlen hauen heute Morgen. Das ist so gewaltig. Gott schickt seinen Sohn, zum Sohn überkommen, wo ihm so nahe sein könnte, wie es Christus von Ewigkeit her war. Und so müsst ihr vor Augen halten, immer und immer wieder bleibt Gott nicht einfach bei der Sendung von Jesus stehen, sondern er schickt den Geist von seinem Sohn, sagt Paulus, der soll in dir hinein leben. In dir hinein leben. Dich von innen her will erneuern. Und dir diese Botschaft immer und immer und immer wieder in Erinnerung ruft. Nämlich die Botschaft, dass du Gott nicht auf der Ebene von Religion musst ansprechen musst, sondern auf der Ebene von Beziehung. Sodass du kannst sagen, Abba, lieber Vater. Jetzt bin ich mir schon bewusst, für die meisten von uns ist das nichts Neues. Ihr seid wahrscheinlich schon lange, viele von euch sind schon lange mit Jesus unterwegs. Einige haben das schon fast mit der Muttermilch aufgesagt, wir sind Kind Gottes und wir dürfen zu Gottes Familie gehören und so weiter. Das kennen wir. Aber ihr müsst euch vorstellen, für die Menschen damals war das revolutionär. Für einen Griech sind Götter machtversessene Wesen gewesen, narzisstisch, egozentrisch, wo die Menschen wie Schachfiguren in einem Spiel nach eigenem Gutdünken umgeschoben haben, sodass es ihnen dient hat. Das war das Konzept von Gottheit, das ein Griech hatte. Für einen Juden war Gott vor allem Schöpfer, gross, weit weg im Himmel, zum Fürchten. Er schlägt dich mit einem Blitz nieder, wenn du einen Fehler machst im Tempel. Er lässt dich umkommen, wenn du die Bundesladen anlangst, obwohl du nicht dürftest. Das war das Konzept Gottes, wo die Menschen damals hatten, und ich behaupte, dass einige von diesen Vorstellungen leider auch in christlichen Glauben hineingekommen sind. Oder Paulus sagt, Leute, mit Jesus ist das anders. Ihr dürft Gott Vater nennen. Beziehung. Und zwar nicht auf der Ebene von einem nationalen Bund. Gott ist der Vater von seinem Volk, von Israel. Das hat Israel kennt als Volk. Aber nicht persönlich. Mein Vater. Ganz persönlich. Darum sagt Paulus im Vers 7, weil das so ist, darum bist du nicht mehr ein Sklave, sondern du bist Gottes Kind. Und schaut, dass der Paulus da zwei Konzepte wieder miteinander vergleicht. Sklave sein oder Kind sein. Und er sagt, du bist nicht mehr Sklave, du bist Gottes Kind. Und wenn du sein Kind bist, dann bist du auch sein Erbe. Und mir ist da ganz wichtig, dass er den Unterschied seht von Sklave sein oder Kind sein, von Religion oder von Beziehung. Paulus ist das so wichtig, dass er ein ganzes Kapitel verwendet, um das rauszuschälen. Weil die Gefahr ist ganz gross, dass man Gott aus einem falschen Beziehungsfokus heraus nachfolgt. Und bei mir war das auch so gewesen. Ich werde euch in der übernächsten Predigt etwas erzählen aus meinem Leben, wo ich gemerkt habe, jetzt folge ich Gott aus einem komplett falschen Beziehungsfokus heraus nach. Und wenn ihr wollt wissen, was die unglaublich spannende Geschichte ist, die ich dann werde erzählen, dann müsst ihr heute in 14 Tagen wiederkommen. Ihr müsst nächsten Sonntag schon kommen, weil dann der Frank Predigt haben wird. Aber wenn ihr wissen wollt, was ich euch erzähle, kommen die 14 Tage wieder. Gut. Ihr seid nicht mehr Sklaven, sagt Paulus, sondern ihr seid Kind. Und der Paulus vergleicht die zwei Sachen. Und er vergleicht da Sklave sein und Kind sein. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir uns mal einen Moment Gedanken machen darüber, was unterscheidet eigentlich ein Sklave und ein Sohn. Ich werde euch drei Unterschiede bringen heute Morgen, was ein Sklave und ein Sohn unterscheidet und was dafür Auswirkungen hat, auch auf mein Christsein, ob ich Gott als Sklave nachfolge oder ob ich Gott als Kind nachfolge. Der erste Unterschied ist, ein Sklave hat einen Meister, oder? Ein Sklave hat einen Meister. Das macht ein Sklave aus. Und ein Meister ist eigentlich fast immer ein bisschen böse auf dich. Er verlangt etwas von dir. Ein Meister schaut dich auch als Besitz an. Du bist mein Besitz und nicht mehr. Und wenn sich ein Sklave seinem Meister nähert, dann tut er das immer so ein bisschen unterwürfig. Bitte sei nett zu mir. Bitte bestraf mich nicht. Gell, ich habe es richtig gemacht. Gell, ich bin ein Liebe. Immer so von unten rauf. Das ist die Haltung, und einen Sklave kennzeichnet. Und wenn du in dieser Haltung raus zu Gott kommst, dann wirst du auch einen Teil von dem in deinem Herz hineintragen. Sei nett zu mir. Pass auf mich auf. oder umgekehrt, ich muss aufpassen, dass ich eben nicht irgendwann von Gott geschlagen werde und dann bleibt nur noch ein Fettflair von mir übrig am Boden. Es gibt in Mexiko Kirchen, habe ich gesehen im Internet, wo Menschen auf ihren Knien zum Gottesdienst kommen am Sonntagmorgen. Die rutschen auf den Knien von daheim in den Gottesdienst. Für sie ist das ein Ausdruck von ihrer Hingabe. Aber ich muss auch ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ist echt das wirklich die Haltung, die Gott von mir will? Entspricht das noch dem Geist von seinem Sohn, der in meinem Herzen sagt, Abba, lieber Vater? Ich glaube nicht. Ein Sklave hat einen Meister, aber was hat ein Sohn? Ein Sohn hat einen Vater. Ein Sohn hat einen Vater und du hast einen Vater. Und ein Vater, das ist, spring auf meinen Schoß, lass dich von mir lieben, find Geborgenheit und Stärke bei mir. Das ist ein Vater. Ein Vater gibt dir Sicherheit, wenn du keine hast. Ein Vater steht zu dir, egal was passiert, wenn du irgendein Seich gemacht hast. Und du läutest mitten in der Nacht deinem Vater an und sagst, Vater, mir ist etwas ganz Dummes passiert, ich weiss nicht mehr weiter. Was wird denn Vater machen? Er wird sagen, ich sitze ins Auto und komme zu dir. Das ist ein Vater. Schaut mal Jesus an, wo er auf dieser Welt ist. Die Bibel sagt, Jesus war ein Magnet für Kinder. Ein Magnet für Kinder. Jesus hat Kinder magisch angezogen. Und damit so ein Mensch kann sein, dass Kinder auf dich zurennen, musst du entweder einen Schnauz haben, haben wir gesehen heute Morgen, wie der Frank Bigler. Oder es muss etwas von dir ausgehen, etwas Liebevolles, etwas Väterliches, etwas Zugängliches. Manchmal wird Jesus dargestellt in den Jesus-Filmen so als abgehobene Persönlichkeit, die irgendwie immer so ein bisschen in Halbtrance über allem schwebt. Das ist gar nicht mein Jesus-Bild, ihr Lieben. Jesus ist ganz anders gewesen. Die Bibel zeichnet ganz ein anderes Bild von Christus. Ein Bild von Nähe, von Zugänglichkeit. Du darfst kommen. Jesus ist dermaßen, und er sagt ja, wenn er mich sieht, sieht er den Vater. Jesus ist so ein Magnet für Kinder, dass die Jünger die Kinder manchmal müssen fast wegzehren von Jesus, weil sie nicht verstanden haben, dass das genau das ist, wo er wollte. Kommt, ihr dürft kommen. Im Römerbrief sagt Paulus, ihr habt nicht den Geist von der Sklaverei empfangen, sodass ihr wieder Angst haben müsstet, sondern ihr habt einen Geist von der Sohnschaft empfangen. Und in dem Geist dürfen wir sagen, Abba, Vater. Auch der Ausdruck Abba mag für einige von uns nicht so viel bedeuten, aber Abba, das ist der aramäisch, damals aramäisch-jüdische Ausdruck gewesen, wo Kinder gebraucht haben, um ihren lieblichen Vater in der intimsten, nächsten Art ansprechen. Abba. Meine Kinder sagen alle anders zu mir. Der eine sagt Dad. Für den einen bin ich der Dad. Der andere sagt Pa. Meine Tochter Tabitha sagt Papa zu mir. Sie kommt dann an und sagt Papa. Dann weiss ich, okay, jetzt musst du aufpassen. Aber jedes von ihnen drückt auf seine Art seine Nähe zu mir aus. Was ich gar nicht gern habe beim einen Sohn ist, wenn er mir Vater sagt. Weil er kommt dann meistens und sagt Vater. Vater. Dann weiss ich, ja, jetzt ist nicht mehr gut. Nähe, Nähe. Und du kannst deine Nähe zu Gott, kannst du ein bisschen messen an dem, wie du Gott ansprichst, wenn du bettest. Und was passiert bei dir, wenn du den Namen aussprichst? Wenn du Vater sagst, oder wenn du den Namen von Jesus nennst, oder wenn du den Heiligen Geist ansprichst, was passiert da? Was geht in dir innen ab? Die Bibel sagt, du darfst Gott in einer Haltung begegnen, in einer ganz, ganz grossen Intimität wie zu deinem Vater. Ein Sohn hat einen Vater. Zweiter Unterschied. Ein Sklave ist ein Angestellter. Sind ihr schon mal in einem Laden gewesen und haben sofort gemerkt, ob die Bedienung dort ein Angestellter ist oder der Inhaber? Ja, man merkt das. Sofort. Wir sind letztens in einem Restaurant gewesen, wo wir vom Besitzer und seiner Frau bedient worden sind. Und das kann man sagen, das war so freundlich gewesen. So eine Freundlichkeit, zuvorkommend, mit einer Freude auch. Die haben sich gefreut, uns zu bedienen, haben sich gefreut über alles, was wir bestellt haben und so weiter. Einfach freundlich. Ja, natürlich. Weißt du, was er denkt. Aber das ist nicht. Nein. Stopp. Das ist nicht um den Umsatz gegangen. Überhaupt nicht. Man hat das denen angemerkt, die freuen sich einfach, dass wir da sind und dass sie uns bedienen können. So freundlich. Und man hat gemerkt, die wollen das Beste geben für das Familienunternehmen. Und schau, wenn du dich selber als Angestellte von Gott siehst, wenn das nicht in deinem Herz hinein ist, dass du Teil vom Familienunternehmen bist, dann wird man dir das abgespüren. Genauso wie man dir das abgespürt, ob du dich selber als Teil vom Familienunternehmen verstehst. Und schau, ein Sohn ist ein Erbe, sagt Paulus. Ein Teil der Familie. Ich arbeite nicht für Gott. Ich arbeite mit Gott. Und wir als Gemeinde, wir arbeiten nicht für Gott. Wir machen nicht für Gott etwas. Wir machen mit Gott etwas. Das ist komplett anders. Komplett anders. Wir sind Teil vom Familienunternehmen. Und du bist ein Teil vom Familienunternehmen. Und Gott will nicht in erster Linie deinen Dienst, sondern Gott will, dass du als Teil vom Familienunternehmen mitbeteiligt bist an dem, was Gott vorhat. Man spürt das Sonntagsschullehrer ab, man spürt das Pastoren ab, man spürt das die Leute am Technikteam ab. Ob ihr das, was ihr macht, als Teil vom Familienunternehmen macht oder ob ihr das als Angestellte macht. Und Paulus ist da ganz, ganz wichtig gewesen. Das ist ein Unterschied. Und man merkt da. Dritter Unterschied. Ein Sklave dient, weil er muss. Er wird angetrieben durch Pflichterfüllung. Und, er sagt mit zusammenbissenen Zähnen, ich lese in der Bibel und ich bete und ich gehe zum Gottesdienst und arbeite in der Gemeinde mit. So, das ist die Haltung, die er hat. Das ist seine Haltung. Und über das definiert er sich auch allen anderen gegenüber. Stinkt mir zwar, aber ich mache es halt gleich, weil man es muss. Und das Leben mit Gott ist Leiden. So, das ist die Haltung. In einer Gemeinde, wo wir waren, mag ich mich erinnern, ist die Haltung da gewesen im Unti-Team, wo jemand gesagt hat, ja, jemand muss halt den Unti mit denen Teenager machen. Darum mache ich jetzt das. Übrigens, die Haltung findet ihr in der Bibel auch. Lukas 10, die Geschichte, wo Jesus auf Bethanien geht und Maria setzt sich zu den Füßen von Jesus nieder und dann kommt Martha und sagt zu Jesus, Herr, ist dir das eigentlich gleich, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Ich mache dir den ganzen Job in der Küche. Sag ihr doch jetzt mal, dass sie mir soll. Kommt dort vor, genau da, das ist die Haltung. Sklave dient, weil er muss. Und man spürt ihm da ab, ob er muss oder nicht. Ein Sohn dient aus Hingabe. Weil er sich geliebt weiss. Und schaut, das ist das, was ich mir so wünsche für uns. Dass wir nicht sagen, wir dienen Gott, weil wir mühen. Sondern dass du sagen kannst, ich diene Gott, weil ich mich dermaßen geliebt weiss. Weil das die Freude von meinem Leben ist. Das ist die Freude von meinem Leben. Mit dem Gott unterwegs zu sein. Beziehung zu leben. Das ist auch das, was uns als Gemeinde antreibt. Dass Menschen in eine Beziehung mit Gott finden. Nicht in Religion, sondern in Beziehung hinein. Nicht aus Pflichterfüllung raus, mit dem Gott wollen ihr Leben gestalten, sondern aus Hingabe, aus Dankbarkeit, aus Liebe und Beziehung raus. Und jetzt kommt die grosse Frage, wie funktioniert das? Wie kommt es zu dem? Wie kommt es zu dem, dass man von dem Teil da rüberkommt? Wie passiert das? Der Paulus bringt im Galaterbrief die Antwort, im 4. Kapitel. Und lasst uns zurückkehren zum Galaterbrief. Kapitel 4, Vers 8 und 9, wo der Paulus folgendes sagt. Damals, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, damals, ist es so gewesen. Jetzt aber ist es so. Und was ist passiert? Er sagt, Folgendes ist passiert. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Der Schlüssel vom Ganzen ist Gott kennen. Gott kennen. Und entdecken, dass es bei ihm kein Kleindruck gibt. Und wie kann man Gott erkennen? Ich möchte euch drei kleine Schritte mit auf den Weg geben heute. Wie ihr Gott könnt erkennen. Der erste ist, entdeck Gott als dein Vater. Entdeck Gott als dein Vater. Sodass du dich fragst, wenn du zu ihm kommst, wie sehe ich Gott? Welches Bild von Gott habe ich? Welches Konzept von Gott trage ich in mir? Ich habe in einer meiner Predigten gesagt, das Bild, das du von Gott hast, bestimmt immer die Art und Weise, wie du dich dem Gott näher bist. Dein Bild von Gott bestimmt deine Beziehung zu dem Gott. Darum fängt es mit deinen inneren Augen an. Wie siehst du Gott? Ist Gott für dich ein guter Vater, der dir Gutes will schenken und dir wohlgesonnen ist? Oder ist Gott etwas anderes für dich? Und jetzt kommt eins zu dem Problem. Einige von euch haben schlechte irdische Väter gehabt. Die gibt es. Es gibt schlechte irdische Väter. Und einige von uns haben schlechte irdische Väter gehabt. Und wenn das bei dir so ist, dann kann es sein, dass das Bild von deinem irdischen Vater, das du gehabt hast, das Bild von deinem himmlischen Vater vergiftet hat. Dass da etwas vergiftet worden ist, in der Beziehung nach oben, wo da kaputt gegangen ist. Ihr Lieben, ich möchte euch bitten, schliesset nie von eurem Erleben mit Menschen auf Gott. Es ist so falsch, wenn wir von unserem Erleben mit Menschen Rückschlüsse darauf ziehen, wie Gott ist. Das dürfen wir nicht. Gott ist anders. Er ist wirklich ein guter Vater. Er liebt dich wirklich und aufrichtig und er hat Gutes für dich im Sinn. Er ist ein Gott, der bereit ist, seinen Sohn zu geben, um dich als Sohn zu gewinnen. Gott will nicht dein Meister sein, Gott will nicht dein Sklaventreiber sein, Gott will dein Vater sein. Also erster Schritt zum Gott kennen, entdeck Gott als dein Vater. Zweiter Schritt, nähere dich Gott über Beziehung und nicht über Regeln und Programm. Schaut, wir haben alle Regeln in unserem Miteinander. Die braucht es auch. Die sind auch hilfreich. Wir haben auch unsere Familienregeln. Zum Beispiel haben wir die Regeln, dass unsere Kinder, wenn sie etwas von uns wollen, uns da früh genug sagen müssen. Das ist eine Regel bei uns. Ihr müsst uns da früh genug sagen, wenn ihr nicht die Standardantwort hören wollt. Wo heisst Nein. Also 5 Minuten, bevor man etwas will, kommen und sagen, ich will denn, dann sagt der Owner nein. Nein. Wir müssen uns da früh genug sagen. Wir müssen uns mit dem können auseinandersetzen. Wir müssen Zeit haben. Oder wir haben die Regeln, dass unsere Kinder uns informieren, was läuft, wo gehen wir, wann ungefähr sind wir wieder daheim. Wir wollen das wissen. Das sind die Regeln. Die funktionieren auch immer noch. Bis zum Grössten, der jetzt mittlerweile schon über 20 ist. Aber das funktioniert noch. Ja, das läuft bei uns. Wir möchten das gerne wissen. Das sind Sachen, die wir gerne wissen möchten. Aber unsere Kinder nähern sich uns nie über Regeln, sondern über Beziehung. Sie kommen nicht und sagen, Papa, letzte Woche habe ich dir alles früh genug gesagt und ich bin immer zur Zeit daheim gewesen, darum komme ich jetzt zu dir und du hast mich gern, gell? Es läuft nicht über Regeln, sondern es läuft über Beziehung. Immer wieder mal kommt meine Tochter, gerade letztens am Mittag ist sie gekommen, und kommt einfach so zu mir und drückt sich so an mich an. Und meine Frage, ich schaue sie an und sage, was willst du? Was willst du? Sie sagt, ich will nichts, Papa, ich will einfach ein bisschen bei dir sein. Du willst einfach ein bisschen bei mir sein? Ja, ich will einfach ein bisschen bei dir sein. Okay? Nein, sag jetzt, was willst du? Will nichts, ich will einfach bei dir sein, Papa. Einfach so, okay? Und dann nehme ich das Portemonnaie raus und sage, wie viel? Sie sagt, nein, Papi, wirklich einfach nur bei dir sein. Und dann merke ich, okay, sie will einfach bei mir sein. Nicht, weil sie etwas will, sondern Sie kommt über Beziehung. Gestern Abend sind wir vor dem Fernseher gesessen. Meine Kinder sind früher, wenn ich das Mittagsschläfchen gemacht habe, auf dem Sofa, bin ich immer so seitlich auf der Seite auf dem Sofa gelegen. Immer nach der Zimmerstunde sind die runtergekommen und sind auf mich raufgelegen. Gestern Abend liegt meine 15-jährige Tochter auf mich rauf. Es hat mich fast verdrückt. Es hat mich fast verdrückt. Aber ich habe gemerkt, okay, sie hat fast keine Stelle gefunden, dass sie nicht runtergefallen ist. Aber sie hat einfach da sein, oder? Beziehung. Und schaut, wenn du dich Gott näher bist, dann mach das auch so über Beziehung. Wenn du bettest, dann nicht zum Gott befriedigen, sondern um ihm dein Herz auszuschütten. Wenn du in der Bibel lesest, dann nicht um dir noch mehr Wissen anzueignen oder um ein bestimmtes Soll zu erfüllen, sondern weil du sagst, Jesus, ich will dir begegnen. Red in mein Leben hinein. Ich brauche eine Begegnung mit dir. Wenn die Gemeinde kommst, dann nicht, weil man das einfach so macht, sondern aus einer tiefen inneren Freude heraus, weil du weißt, da kommen Menschen zusammen, die mit mir den Gott, den Vater anbeten wollen. Weil sie ihn verherrlichen wollen, weil sie ihn gern haben. Mit mir zusammen. Und die Schlüsselfrage für alles, was dein Leben betrifft, ist, wie bringe ich diese Beziehung runter in meinen Umgang mit anderen Menschen hinein? Wie bringe ich diese Beziehung runter in meinen Umgang mit der Familie? Wie spielt diese Beziehung, die ich hier habe, wie spielt die in meinen Umgang mit Geld, mit Zeit und so weiter und so fort? Wie hole ich das, was ich hier erlebe, wie hole ich das runter auf diese Ebene? Beziehung. Und drittens, letzter Schritt, gib Gott dein ganzes Herz. Ich treffe immer wieder Leute, die mir sagen, ich glaube nicht, dass die Sache mit Gott funktioniert. Schaut, sie funktioniert, aber sie funktioniert eben nur dann, wenn du Gott dein ganzes Herz gibst. Und da ist der Vers dazu. Gott sagt im Buch Jeremia, Kapitel 29, Vers 13, ihr werdet mich dann suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Gott lässt sich finden. Aber Gott sagt, du musst mich mit deinem ganzen Herz suchen. Betonung liegt auf ganz. Im Poker gibt es einen Ausdruck. Im Poker heisst der Ausdruck so viel wie all in. All in. Das ist dann der Fall, wenn du sagst, ich schiebe alles rein. Alles, was ich habe, setze ich. Und schaut, du wirst die Sache mit dem Glauben nur dann entdecken, wenn du das Risiko eingehst. All in. Unser Galatertext fängt mit dem Gedanken an, Gott sandte seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war. Was hat Gott gemacht? Gott ist all in gegangen. Gott ist all in gegangen. All in für dich. Weil er dich hat wollen. Und anhand von dem, was Gott macht und tut, kannst du immer ableiten, was der Gott von dir will. Gott will, dass du all in gehst, mit deinem ganzen Herz. Und ich will euch herausfordern, all in zu gehen für ihn. Beziehung, weil Beziehung verändert alles. Der Schluss von einem Gottesdienst ist immer der kritische Moment. Es ist der Moment, wo man Entscheidungen trifft. Und ich will dich ermutigen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. All in zu gehen für den Gott. Lass uns einen kurzen Moment die Augen schliessen. Ich will gerne nachher beten, aber überleg dir, was ist für mich heute Morgen dran? Wie sehe ich Gott? Und wie kann ich ihm zum Ausdruck bringen, dass ich ihm mein ganzes Herz will geben? Lass uns einen Moment die Augen schliessen. Vater im Himmel, wir danken dir für den Morgen, wo wir schon so viel entdeckt haben von Beziehung, von Kindschaft, von dir dürfen hören. Und Herr, ich bete, bewahre uns davor, dass du unsere Religion wirst. Wir beten, dass du unser Vater bist. Du kennst uns, du weißt, wo wir stehen, jeden Einzel. Vergib uns, wo wir dich eingetauscht haben gegen ein falsches Konzept. Wir wollen dir wirklich aus Beziehung heraus nachfolgen. Und wenn Menschen da sind heute Morgen, Herr, die dich vielleicht noch gar nicht so kennen, die das noch nie entdeckt haben, wer du ihnen willst sein, so möchte ich einfach beten, dass sie doch das dürfen entdecken, die Freude und die Freiheit, die das mit sich bringt. Und dass du ihnen kannst begegnen als Vater. Amen. Amen. Wir wollen das Lied singen miteinander.